hat. Und wir lesen davon in Epheser 1 ab Vers 18. Ich finde das so ein wunderbares Gebet und das passt so gut auch zu der Botschaft, die wir heute zusammen angucken werden. Er, also Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großer Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und ja, Herr, ich danke dir, dass du uns wirklich die Augen vom Herz weit aufmachst, dass wir ganz neu dafür sehen und spüren und erfassen, wie gross deine Güte, Liebe und Gnade eigentlich sind. Amen. So, der Titel der Predigt ist Auferstanden, der Grund für unsere Hoffnung. Und bevor wir in diesen Text gehen, in dem wir uns angucken, was da genau passiert ist bei der Auferstehung, möchte ich mit euch so ein bisschen in die Situation eintauchen, weil ich finde das immer noch wichtig. Wir Tausende Jahre später, wir haben immer so dieses ganze Bild und wir wissen eigentlich bei vielen Dingen, die Jesus gesagt hat, das wird seit 2000 Jahren ausgelegt und wir verstehen das oder dürfen viel davon verstehen, aber die Jünger, die haben zum Beispiel auch viele der Gleichnisse dazumals nicht verstanden, manchmal fragten sie Jesus, manchmal trauten sie sich nicht zu fragen und genau gleich war es eigentlich auch damals, als Jesus starb. Wir haben heute eigentlich die ganze Geschichte vor uns und dürfen uns daran freuen. Aber ich finde es wichtig, wenn wir diese Geschichte lesen, damit wir uns ein bisschen reinfühlen, wie es den Menschen damals ging. Wie André vorher gesagt hat, gab es damals immer wieder Leute, die sich als Messias ausgegeben haben. Auch nach Jesus ist das nochmal passiert. Und eigentlich alle, das ganze jüdische Volk, hat auf diesen Messias, diesen Retter gewartet. Und zum Beispiel der Philippus war es, glaube ich, der hat am Anfang wurde der ja berufen, weil da jemand gesagt hat, hey, wir haben den versprochenen Retter gefunden, kommt, folgt uns nach. Und da war eine Riesenfreude und die durften Zeichen und Wunder erleben und die Jünger, die waren fest überzeugt, wir haben ihn gefunden, er ist tatsächlich gekommen. Aber was auch dazumals eigentlich vorherrschte, war dieses Bild, dass dieser versprochene Retter am Schluss das jüdische Volk aus dieser Unterdrückung durch die Römer rausführen wird, dass das auch eine militärische Operation oder was in der Art nach sich ziehen würde und das jüdische Volk endlich in völliger Freiheit leben dürfte. Und das hat zum Beispiel auch erklärt, warum Petrus da dem Jesus immer wieder so energisch widerstanden ist, wenn er Dinge angesprochen hat über seinen Tod und dass das passieren müsste. Und Jesus hat es zwar zwei, dreimal passiert, den Jüngern so ein bisschen mitzugeben, was da auf ihn zukommen wird, aber sie haben das nicht verstanden. Und als Jesus starb, da waren Hoffnungen am Boden, da waren vielleicht fast Leben ruiniert, weil die Jünger hatten eigentlich all diese Hoffnung, die sich in diesen 3 Jahren, als Jesus unter ihnen wirkte, aufgebaut hat, war mit einem Mal zerschlagen. Und all die Jünger haben sich zerstreut, sie waren verzweifelt, und haben sich wahrscheinlich genau diese Frage gestellt, hey, war das einfach wieder so ein Möchtegern-Messias, dem wir hier unsere Zeit geschenkt haben? Wie konnte das so weit kommen? Und eigentlich in diese Verzweiflung hinein kommt dann dieser Text, den wir jetzt lesen. Und wir lesen den in Johannes Kapitel 20. An dem ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herr aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie ging zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorüberbeugt, sieht er die Leintücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leintücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Und ich glaube, das Glaubte, das bezieht sich hier mehr darauf, dass Maria ihnen ja gesagt hat, hey, der Jesus, der ist nicht mehr da. Und das hat er dann geglaubt, als er es gesehen hat, weil wir lesen dann in Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieh zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Ich finde das eigentlich noch eine lustige Frage, weil irgendwie, glaube ich, Jesus wusste, konnte sich irgendwie vorstellen, wenn sie da gesucht hat. Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ich finde das so lustig, wie nüchtern Johannes das beschreibt. Man muss sich vorstellen, die waren alle so verzweifelt und plötzlich steht Jesus da und da steht einfach, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Das klingt für mich so, ah Jesus, nett bist du auch noch gekommen. Aber wenn ich mir das so vorstellen würde, dann würde ich mir so eine Freude vorstellen, als würde so, kennt ihr diese Bilder, wo irgend so ein Team die Champions League gewonnen hat und dann werfen sie so den Trainer in die Höhe und alle rasten fast aus vor Freude. Ich stelle mir das eher so vor, aber der Johannes schreibt hier einfach, dass sie sich gefreut haben. Ist ja auch schön. Und ich möchte heute mit euch über diese Auferstehung sprechen. Und die Auferstehung, das ist für mich so wie ein bisschen das vergessene Zentrum des Evangeliums. Und warum das Vergessene? Ich glaube, wenn man sich so das Christentum vorstellt oder gerade Leute, wenn du Leute fragst, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, so hey, was ist das Christentum für dich? Ist so das Kreuz, ist das Symbol, das eigentlich überall präsent ist. Leute tragen das als Schmuck, manche, die daran glauben, manche, die gar nichts damit zu tun haben. Das Kreuz steht in jeder Kirche und das Kreuz ist eigentlich so das Zentrale, wenn wir uns überlegen, worum geht's denn beim Christentum? Und ich habe mich zum Beispiel auch schon selbst dabei ertappt, dass wenn ich das Evangelium erklärt habe, sei es in einer Predigt oder mit Leuten, die eigentlich noch nichts mit dem Glauben zu tun haben, dass ich häufig eigentlich so diese Botschaft des Kreuzes verkündige, aber manchmal dann zurückgedacht habe, hey, ich habe eigentlich gar nicht betont, dass er auferstanden ist, dass er heute noch lebt. Und noch eine Stufe weiter geht es zum Beispiel, bei uns ist das Kreuz ja leer, aber ein großer Teil der Kirche, die haben da jeden Jesus, der noch am Kreuz dranhängt, an ihren Bildern. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das Evangelium so verkünden oder wenn das der Hauptpunkt des Evangeliums ist oder der einzige Punkt, dann führt das zu einem verzerrten und negativeren Bild des Evangeliums, als es eigentlich drin ist. Weil das Kreuz, das heißt ja immer, hey, Jesus, der trug die Schuld, weil wir alle Sünder sind. Und das ist so eine wichtige Botschaft. Und ich glaube, jeder, der irgendwie zum Glauben kommt, der muss irgendwann in seinem Leben an den Punkt kommen, an dem er versteht, hey, ich selber, ich kann mir den Himmel, die Gnade nicht erarbeiten. Ich habe Fehler, ich habe Sünde und wegen dem muss ein anderer diese Strafe bezahlen. Aber wenn wir hier stoppen, dann ist das eigentlich eine negative Botschaft. Dann bleiben wir da stehen, hey, ich bin dreckig, ich bin sündig. Und das stimmt ja, aber dann geht's weiter. Jesus ist auferstanden und durch seine Auferstehung habe auch ich Anteil an diesem neuen Leben. Und ich bin, oder Jesus ist nicht nur für mich zur Sünde, zum Sünder geworden am Kreuz, sondern das, das ihm gehört, die Reinheit, die Heiligkeit, das ewige Leben, das gehört jetzt mir. Und ich habe das Gefühl, so dieser Fokus aufs Kreuz, das führt dazu, dass einerseits viele Gläubige da stehen bleiben, dass sie dreckige Sünder sind und das eigentlich auch im Glauben an Jesus weiter im Herzen tragen. Aber ich glaube auch, das führt dazu, dass das Christentum für viele, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, so einen drückenden, einen negativen Beigeschmack haben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir die ganze Geschichte erzählen und das eine nicht wichtiger ist als das andere. Und was ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, das ist noch spannend, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, gerade die junge Generation heute, da hat es wie so eine Veränderung gegeben. Heute glaubt eigentlich niemand mehr, dass er schuldig oder sündig ist. Weil viele Leute, die engagieren sich sozial, sei es irgendwie für den Klimaschutz oder was anderes, die Leute sind toleranter denn je für alle Lebensformen. Vielen Leuten ist es wichtig, dass fair produziert wird. Und heute haben eigentlich viele junge Leute das Gefühl, hey, ich lebe mein Leben auf eine faire, auf eine gute Art und Weise. Und dieses Bewusstsein, dass du sündig bist, das ist wie so ein bisschen verschwunden aus dem Bewusstsein der Leute. Und deswegen, wenn man heute einfach direkt beim Kreuz ansetzt, dann ist es für viele Menschen so, hey, das ist schön, aber ich glaube, ich brauche das nicht. Und es ist mir ganz wichtig zu betonen, ich glaube ganz fest, jeder muss irgendwann an den Punkt kommen, an dem er versteht, ich habe Sünde, ich bin Sünder. Aber heute merke ich, dass es zum Teil viel leichter geht, wenn du bei der Kraft der Auferstehung ansetzt. Weil heute viele Leute, die wissen nicht mehr, dass sie Sünder sind, aber es gibt eigentlich so viele spirituell suchende Menschen wie noch nie. Viele Menschen, die suchen was an bestimmten Orten, die wollen was erleben. Und wenn ich zum Beispiel erzähle, was in meinem Leben alles verändert wurde durch Jesus, seit ich mit ihm unterwegs sein darf, wenn ich ihnen erzähle, dass diese Auferstehungskraft noch heute in meinem Leben wirkt und was das für einen Unterschied macht, häufig sind sie dann interessiert und denken, ja, hey, das will ich auch. Und das heißt ja dann überhaupt nicht, dass sie trotzdem noch an den Punkt hinkommen können oder müssen, um zu sehen, hey, ich brauche Vergebung. Aber heutzutage merke ich so, gerade dieser Punkt spricht viele Leute viel tiefer an als nur allein das Kreuz. Und wie gesagt, wir dürfen uns dann auch nicht nur auf die Auferstehung fokussieren, aber es ist trotzdem eine coole Möglichkeit, von dieser Seite auf die ganze Botschaft sprechen zu kommen. Und wenn es um die Auferstehung geht, dann gibt es auch ein Kapitel in der Bibel, da hat ja Jan auch schon ein paar Verse darin vorgelesen, der 1. Korinther 15. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, durchs ganze Kapitel durchzugehen, wir nehmen uns da verschiedene Verse raus, aber ich möchte euch ermutigen, hey, lest zu Hause mal dieses ganze Kapitel durch, das ist unfassbar, was da alles drinsteht in einem Kapitel über diese Auferstehung. Und gleich zu Beginn, ab dem Vers 3, finde ich es so schön, dass eigentlich Paulus genau das nochmal so bringt, so diese ganze Breite des Evangeliums und was da alles dazugehört. Und er schreibt hier an die Korinther: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, das ist Simon Petrus, erschienen ist und dann den Zwölfen. Also wenn du mal wieder Starthilfe brauchst und einem Freund das Evangelium erklären wirst, diese Verse fassen das eigentlich ganz gut zusammen. Und dann machen wir einen Sprung und lesen weiter ab Vers 12. Und da sehen wir eigentlich auch nochmal so diese Relevanz, dieses Gewicht dieser Auferstehung. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Und wir sehen hier also diese Auferstehung von Jesus dazumals. Das ist nicht einfach nur ein einmaliges Erlebnis, sondern das hat viel damit zu tun, dass eines Tages die Toten auch auferstehen werden. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch unser Glaube. Also es sind sehr deutliche Worte, die er findet. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Und es gibt ja auch immer mehr Menschen, die eigentlich so ein bisschen die Bibel so zusammen rationalisieren wollen und die sagen, ja, Jesus, das war ein gerechter und guter Mensch, aber mit der Auferstehung, dann haben sie da Mühe, weil man sich das logisch halt nicht ganz erklären kann. Aber Paulus ist da extrem deutlich, hey, wenn Christus nicht auferweckt ist, unsere Predigt, unser Glaube inhaltslos, dann musst du gar nicht mehr daran festhalten. Und dann lesen wir weiter, Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Und das finde ich auch sehr spannend, weil häufig denken wir, ja, Jesus ist ja am Kreuz für unsere Sünden gestorben, aber Paulus geht hier sogar so weit, hey, wenn Jesus nicht auferweckt wäre, dann wärst du immer noch in deinen Sünden. Das Kreuz allein, das hat es noch nicht abgeschlossen. Und dann Verse 19 bis 22. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wieder sehr deutliche Worte. Und ich weiß nicht, ob dir dieser Satz was sagt, aber für mich ist dieser Satz zum Beispiel extrem zentral. Weil bevor ich eigentlich so ein bisschen weggelaufen bin vom Glauben und mein eigenes Ding gemacht habe, da kam ich wie so zum Schluss, hey, ich habe Jesus oder Gott noch nie erlebt und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie stimmt. Und dann kam ich eigentlich zum logischsten Schluss, hey, wenn es Gott nicht gibt und mit 80, 90 einfach Schluss ist, warum soll ich dann nach irgendwelchen Regeln leben? Das macht ja alles keinen Sinn, wenn am Schluss sowieso alles weggewischt wird. Dann fahre ich ja am besten, wenn ich einfach die egoistische Schiene fahre, möglichst viel Spaß habe und möglichst wenig Dinge tue, die mir nicht gefallen. Und ich für mich selbst, ich glaube zwar nach wie vor, dass Gott uns auf eine Art geschaffen hat, dass du auch glücklich wirst, wenn du ein gutes Leben lebst oder wenn du sozial veranlagt bist, egal ob du im Glauben bist oder nicht. Aber für mich war das eigentlich der logischste Schluss, hey, wenn am Schluss eh alles wurscht ist, warum soll ich mich an irgendwas Gutes halten? Und für mich ist das eigentlich so ein bisschen das, das hier rausschwingt. Hey, wenn wir unser Leben hinlegen für einen Gott und für andere Menschen und am Schluss ist einfach alles egal, dann sind wir ja die elendsten von allen Menschen. Aber das kannst du natürlich auch auf eine andere Art interpretieren, aber ich habe da so das drin gesehen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und der Erstling heißt auch wieder so, er ist der Erste, aber nicht der Letzte. Bei ihm hat das angefangen, aber nicht aufgehört. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So schön. Das erinnert mich ein bisschen an den Römer, wo ja Paulus auch so dieses Bild malt. Hey, in Adam ging vieles den Bach runter, aber in Christus, da wurde es wiederhergestellt. Und jetzt möchte ich mir mit euch zusammen anschauen, was die Auferstehung denn in unserem Leben genau bedeutet. Weil wir haben es gesehen, Jesus, der war der Erstling, er war der Erste, bei ihm hat es angefangen, aber jetzt haben alle was davon, die an Jesus glauben und die sich dadurch den Glauben drin einhängen. Und ich glaube, die Auferstehung, die hat wie so zwei verschiedene Dimensionen oder zwei verschiedene Arten. Und zwar die erste: dein Geist, dein innerer Mensch, der ist erneuert. Und das kannst du zum Beispiel, das habe ich auch schon mal erklärt, ganz zu Beginn, da sagte Gott ja eigentlich, hey, wenn ihr sündigt zu Adam und Eva, an dem Tag, da ihr sündigt, werdet ihr sterben. Und der Teufel, die Schlange, die kam ja dann und sagt, hey, Quatsch, macht ruhig, ihr werdet nicht sterben. Und wenn man sich einfach den Körper von Adam und Eva angesehen hat, dann waren die, die haben ja nicht in den Apfel gebissen und bumm, tot. Sondern da ist ihr innerer Mensch, ihr Geist, der Verbindung mit Gott hatte, der ist gestorben. Und der äußere Mensch, das schreibt Gott ja auch, hey, weil ihr gesündigt habt, sollt ihr wieder zu Staub werden, wie ich euch vom Staub genommen habe, der ist dann auch irgendwann gestorben, aber das ist wie nicht dasselbe. Und wir lesen über diese Erneuerung des inneren Menschen in Epheser Kapitel 4, zwar die Verse 22 bis 24. Der Paulus schreibt da an die Epheser: Ihr habt, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also dieser alte Mensch, der wurde abgelegt und ein neuer Mensch wurde angezogen. Und das ist nicht Zukunft, so werdet anziehen, sondern ihr habt den angezogen und der ist nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist genau der springende Punkt, oder? Glaubst du immer noch, dass du ein dreckiger Sünder bist? Oder glaubst du, dass Gott dir einen neuen inneren Menschen gegeben hat, der in seinen Augen wahrhaftig, gerecht und heilig ist? Und das macht einen Riesenunterschied. Und ich möchte mit dem überhaupt nicht sagen, dass Christen nicht mehr sündigen, aber es macht so einen Unterschied, ob du in deinem Herzen glaubst, hey, ich bin ein dreckiger Sünder, der sich hart anstrengen muss, um irgendwie ein gerechtes Leben zu leben, weil dann bist du in der Religion, dann bist du in deinen eigenen Werken. Oder glaubst du, hey, Jesus hat mich erneuert, ich darf durch ihn wahrhaftig gerecht und heilig sein und manchmal schaffe ich es nicht, in dieser Identität zu leben und dann sündige ich noch. Aber das, die Sünde ist nicht mehr, wer ich bin, das ist nicht mehr meine Identität, sondern ich bin jetzt in Christus. Und wir lesen auch davon im 1. Petrusbrief, im 1. Petrus 3, Verse 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns wiedergeboren, nicht er wird uns wiedergebären, sondern er hat durch seine große Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Und jetzt kommt diese zweite Dimension zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und das finde ich auch noch spannend. Er hat uns wiedergeboren durch die Auferstehung. Das heißt, die Auferstehung, die ist direkt verbunden mit diesem Wiedergeborenwerden von seinen Nachfolgern. Und für was hat er uns wiedergeboren? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und das finde ich noch spannend, weil in diesen Versen eigentlich beides steht. Hey, er hat uns wiedergeboren, in uns, da ist was passiert durch den Glauben, aber er schreibt hier auch, wir sind bewahrt zu einer Rettung, zu einem Plan, einem Erbe Gottes, das in der letzten Zeit offenbart wird. Also es ist schon was passiert, aber es wird auch noch was passieren. Und da kommen wir eigentlich zu diesem zweiten Teil der Auferstehung in unserem Leben. Und da geht es um deinen Körper, ich weiß auch nicht, was mit diesen Folien passiert ist, dein äußerer Mensch, und darunter steht noch, der wird in der letzten Zeit, wird der erneuert. Und da steigen wir jetzt wieder in den 1. Korinther 15 ein, weil da kommt am Schluss auch noch was zu dieser endgültigen und zweiten Auferstehung. Jetzt geht gleich hier der... Könntest du mal eins weiterklicken? Perfekt, gerade nochmal eins. Danke vielmals. Und da lesen wir über genau diese Auferstehung, diese Hoffnung, dieses Erbe am Ende der Zeit. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor. Und ich bin froh, dass wir hier in der ETG ein bisschen ein angenehmeres, freundlicheres Lernklima hat. Hier darf man auch Fragen stellen, ohne gleich als Tor bezeichnet zu werden. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und hier sehen wir eigentlich so dieser Tod dieses äußeren Menschen, das ist, als würdest du was säen und was Neues entsteht darauf. Und zwar wird dieser natürliche Leib, diesen Körper, den wir alle jetzt haben, der wird weggetan und wir werden einen neuen, einen geistlichen Leib erhalten. Und die Verse 51 bis 53, da lesen wir, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, dem Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und wir lesen hier eigentlich, dass ganz am Schluss eigentlich alle, die gestorben sind im Glauben an Jesus, die werden auferstehen, werden diesen neuen geistlichen Leib erhalten. Und diejenigen, die übrig geblieben sind, bis dann, die auf der Erde leben, auch die werden dann zum gleichen Zeitpunkt eigentlich diesen unvergänglichen, diesen vollkommenen Leib erhalten, diesen Körper, der nicht mehr verdorben ist durch die Sünde. Und jetzt habe ich euch noch eine Folie gemacht, wo ich diese zwei Punkte, die wir angeschaut haben, noch kurz zusammengefasst habe. Das erste, die Auferstehung, die wird oft weniger stark betont als das Kreuz. Doch in der Auferstehung kommt die Schönheit des Evangeliums erst voll zur Geltung. Und wie gesagt, das ist mir sehr wichtig, ich will überhaupt nichts von der Wichtigkeit des Kreuzes wegnehmen. Aber ich glaube, wenn wir da aufhören, dann fehlt uns ein wunderschöner, ein kraftvoller Teil, der die Leute auch begeistern kann. Und beim zweiten Punkt, die Auferstehung in deinem Leben, dein Geist, dein innerer Mensch, der ist bereits mit Gott verbunden, der ist erneuert. Aber das Schönste ist, eines Tages, das ist diese Hoffnung in der Zukunft, da wird Jesus zurückkommen und er wird uns einen makellosen Körper schenken, der nicht verdorben ist durch die Sünde. Und das wird, der Paulus schreibt, von einem geistlichen Leib. Und da können wir uns so freuen darauf, weil der Paulus, der schreibt ja zum Beispiel auch an die Galater, hey, Jesus, der hat was Neues in euch gemacht, aber dieser Geist und dieser Körper, die sind einander gegenübergestellt. Und wir kennen das alle manchmal. Manchmal haben wir Lust, etwas komplett Falsches zu tun. Manchmal geben wir dieser Lust nach und uns passiert ein Fehler. Und das wird so genial, so wunderschön, wenn wir diesen neuen Leib erhalten. Dann kannst du einfach sein und du weißt, hey, ich habe nicht mal mehr den Drang, was Falsches zu tun. Und dieses Gegeneinanderziehen, das wird aufhören. Und das ist so ein bisschen das, was wir heute feiern dürfen. Einerseits das, was Jesus bereits getan hat, was in unseren Herzen, in unserem Geist bereits passiert ist. Wir dürfen Zeugen davon, weil wir die Früchte davon erleben. Aber da hört es nicht auf, sondern wir haben eine gewaltige Hoffnung, die noch kommen wird. Und diese Auferstehungskraft, ich glaube, die wird erst zur vollen Geltung kommen, wenn wir dann eines Tages diesen neuen Leib haben und die Auferstehung eigentlich so unser ganzes Wesen betrifft. Genau. Und ich möchte noch mit euch beten zum Abschluss. Ja, Herr, ich danke dir einfach so fest für das, was du gemacht hast für uns. Eigentlich ist wirklich unser Geist, unser Leib, unser Körper, es ist die Welt, es ist alles verdorben worden durch die Sünde, die nie deinem Plan entsprochen hat. Aber du selber hast gefunden, hey, und ich beseitige das ganze Schlamassel. Und du hast uns einen Neuanfang geschenkt und die Auferstehungskraft, die darf in unserem Geist, in unserem Herz, in unserem Leben sichtbar sein. Und dort hört es nicht auf, sondern dank dir haben wir eine gewaltige Hoffnung für die Zukunft. Und wir wollen dich einfach feiern, wir wollen dir danken. Und ich bitte dich wirklich, dass einfach eben so die Kraft, die Schönheit von dem unser ganzes Herz erfüllen darf und dass wir nachher auch Zeugen sein für andere, die Hoffnung noch brauchen. Amen.